was kannst du besser als andere und was machst du eben auch umsonst. Ne? Also wofür brauchst du nicht mal eine Bezahlung. Feierabend vorbei, gehst zu Freundin, Freund und hilfst denen, das zu tun, weil du das halt unheimlich gerne machst. Ne? Und wenn du da eine Kombination findest, und das würde ich mit Menschen machen, die mich kennen, und würde denen diese Frage eben auch mal stellen.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Christoph Behn. Christoph ist in der Nähe von Hamburg mit zwei Brüdern in einem Unternehmerhaushalt groß geworden und wurde schon in jungen Jahren von unternehmerischen Werten geprägt. Die Nachfolge im Familienunternehmen kam für ihn jedoch nicht in Frage und so startete er seine Karriere nach seinem BWL-Studium als Unternehmensberater bei Bain & Company. Nach der Geburt seines ersten Kindes entwickelte seine Frau die Geschäftsidee, individualisierbare Gruß- und Einladungskarten für besondere Anlässe über das Internet zu verkaufen. Als klar war, dass sie damit einen Nerv getroffen hat und die Idee Potenzial hat, kündigte Christoph seinen Job und verschrieb sich zu 100% dem Ziel, das Unternehmen groß zu machen. Mit Erfolg. Heute macht die Kartenmacherei über 50 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 350 Mitarbeiter. Anfang 2021 verkaufte Christoph rund ein Drittel seiner Unternehmensanteile an einen französischen Private Equity Fonds und übergab das operative Management des Unternehmens an seinen Bruder. Mit seiner neu gewonnenen Freiheit möchte Christoph GründerInnen dabei helfen, die Welt nachhaltig zu verbessern. Er investiert einen großen Teil des Verkaufserlöses in seinem Angel Club Better Ventures in Startups mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Im Podcast spreche ich mit Christoph über das Unternehmertum, die Geschichte hinter der Kartenmacherei und wir versuchen, den Faktoren für seinen Erfolg auf den Grund zu gehen. Außerdem sprechen wir über seine Mission mit Better Ventures und er verrät mir, warum er sich nach dem Verkauf erst einmal ganz viel Zeit für sich und seine Familie genommen hat. Mein größtes Learning im Gespräch mit Christoph war die Erkenntnis, wie viel Energie freigesetzt werden kann, wenn man sich zu 100% auf eine Sache konzentriert und alle anderen Türen hinter sich schließt. Richtig begeistert hat mich, dass er jetzt mit seinem Geld vorhat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und jetzt viel Spaß mit Christoph Behn. Hi Christoph. Wunderbar, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Servus, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, unbedingt. Also du bist ja tatsächlich eigentlich schon ja Teil irgendwie, zumindest mit deinem Unternehmen, meiner intimsten Momente. Also bei der Hochzeit warst du dabei, bei der Geburt meiner Tochter, meines Sohns. Ja, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, sozusagen in dem Format auch. Christoph, ja. Ich denke, du bist vielen ein Begriff, die Kartenmacherei ist ein Begriff, habe ich vorgestellt. Ich würde mal gern ein bisschen verstehen, wo bist du eigentlich aufgewachsen, wo kommst du her und wie hat sich dein unternehmerisches Leben entwickelt bis zu dem Punkt heute?
Das kann lange dauern, gell? Nein, ich fange mal vorne an tatsächlich. Wie bin ich aufgewachsen? Ich habe zwei Brüder, nette Eltern, bin in der Nähe von Hamburg, Lüneburg da aufgewachsen. Mein Vater hat tatsächlich eine eigene Firma, meine Eltern haben eine eigene Firma gehabt, eine Handwerksfirma mit Raumgestaltung, Malermeister, mein Vater. Also auf der einen Seite down to earth, ganz ehrlich, vernünftig, aber eben durchaus auch unternehmerisch. Das haben wir, glaube ich, von Anfang an mitbekommen. Da waren immer wieder neue Initiativen, die mal geklappt und auch manchmal nicht geklappt haben. Immer wieder Risiko, in das man reingeht. Ja, wobei ich glaube, ich als Kind nie verstanden habe, was das Unternehmertum eigentlich wirklich ist. Mhm. So, das heißt, wir sind auf der einen Seite, glaube ich, einigermaßen behütet aufgewachsen, auf der anderen Seite doch mit sehr viel Freiraum auch. Und mein Vater hat viel gearbeitet natürlich als Unternehmer. Meine Mutter war dann eher zu Hause, weil unser Ladengeschäft, wie man das, Raumgestaltungsgeschäft, wo man Farben kaufen konnte und Teppiche und sowas, ja, das war quasi unter unserer, also im gleichen Haus wie unsere Wohnung. Und deswegen waren wir natürlich auch viel unten und haben am Wochenende auch mal an der Kasse rumgespielt und alles Mögliche. Ja. Also man hatte schon auf der einen Seite so diese so Prinzipien, also Unternehmertums, glaube ich, kennengelernt. Eben auch so, wie mein Vater mit den, oder wie generell meine Eltern mit den Mitarbeitern umgegangen sind. Da haben wir viel gesehen, haben natürlich dann auch in Ferienjobs einfach gearbeitet. Und da war halt nichts mit irgendwie, ja, der Christoph hier, der Junior, der macht jetzt mal irgendwie hier das Projekt und so. Nee, das war halt Tapeten runterkratzen. Und also wir haben ganz normal ehrliche Ferienjobs gemacht und mussten unser eigenes Geld verdienen. Das haben wir auch, glaube ich, viel mitbekommen. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder, der ja auch bei Kartenmacherei seit Jahren dabei ist, jetzt ja auch in den Driver Seat gegangen ist, kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu, haben wir viel auch über das Thema Werte und so gesprochen. Und ja, auf der einen Seite unternehmerische Werte sicherlich, wie man mit Mitarbeitern eben umgeht, sicherlich etwas, ich sag mal, ältertümlicher, als wir das heute machen. Aber das ist eine Philosophiefrage, was man eben auch damals gemacht hat. Aber trotzdem sehr loyal, sehr helfend, unterstützend für die Mitarbeiterin. Und auf der anderen Seite eben auch, wie geht man mit Kunden um? Ne? Also ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Kunde ist König, haben wir da schon viel gelernt. Und was Qualität bedeutet und sowas. Ja. Und viel Ehrlichkeit und so. Also da waren viele Werte, die uns, glaube ich, vermittelt wurden. Eben auch mit, wenn du was haben willst, musst du eben was leisten, muss man sozusagen. Ja? Also musst du schon selbst was erbringen.
Okay, ja, das ist definitiv, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Prägung, die du da mitgenommen hast, vor allem, wenn auch noch die räumliche Nähe so ist, dann bist du praktisch im Laden aufgewachsen, mehr oder weniger.
Ja. Absolut.
Ja. Ja, was, wie hat sich das dann so bei dir im Berufswunsch manifestiert? Wann hast du zum ersten Mal dir Gedanken drüber gemacht, was du mal werden willst?
Das ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, relativ lange und das Leute, die mich heute oder die mich die letzten 10 Jahre kennengelernt haben, würden da wahrscheinlich ein Fragezeichen dran machen. Ihr könnt es nicht vorstellen. Ziemlich planlos durch die Welt gelaufen. Also für meine Verhältnisse planlos. Ja. Also ich hatte jetzt kein großes Ziel vor Augen und wollte unbedingt auch Unternehmer werden. Das kam erst relativ spät. Ich wusste irgendwann, ich werde BWL studieren. Und don't ask me why. Das ist schon so lange her. Ich glaube einfach, weil das für mich am meisten Sinn gemacht hat. Ich habe gern Mathe gemacht. Ja. Ich habe gern diskutiert und mir so ökonomische Themen angeschaut. Ich meine, bei uns in der Schule damals gab es jetzt nicht viel mit Business. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so einen Wirtschaftskurs oder sowas hatte, das hätte sicherlich nochmal geholfen. Aber das hat mich einfach interessiert. Und ich wollte eigentlich eine ganze Zeit lang eher Unternehmensberater werden. Und hatte aber eine ganz andere Vorstellung von Unternehmensberater, eher so aus irgendwelchen TV-Serien raus, ja. Von damals, so ZDF-Serie, die meine Eltern geschaut oder ich mitgeschaut habe. Also das war alles irgendwie noch ziemlich grün in den Ohren. Sicherlich jetzt nicht so, wie es andere machen, die dann mit 15 anfangen, ihre erste Marke aufzubauen. Also das habe ich alles nicht gemacht, ja. Also das war eher ein bisschen playful. Und bin dann ins Studium gegangen. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen mit meinem Vater gerangelt das erste Mal und gesagt, irgendwie, ich mache keine Ausbildung, ne, so aus einem Handwerksbetrieb raus. Ja. Machst erstmal eine Ausbildung, erstmal was Vernünftiges, damit du Geld verdienen kannst. Und ich sage, nee, das meine ich, brauche ich nicht, ich werde auch so Geld verdienen und bin dann direkt ins Studium gegangen. Und relativ weit weg von meinen Eltern, also nach Bayern gegangen, habe dann BWL studiert und im Studium hat sich dann immer so ein bisschen ein Schwenker gegeben, wollte zwischendurch mal unbedingt Investmentbanker werden, dann habe ich mich, glaube ich, zum Praktikum bei Goldman Sachs beworben und nach 9 Interviews haben sie gesagt, nee, Christoph, wir wollen dich nicht, das war nur das Praktikum, ja, 9 Interviews, muss ich mal fragen.
9 Interviews, wow. Und dann habe ich gesagt, du bist aber weit gekommen.
Ja, genau, das war alles an einem Tag, die 9 Interviews. Ja. dann habe ich gesagt, Scheibenkleister, mein großer Traum ist zerplatzt, war mal so, einen Monat war ich ganz, ganz schlecht gelaunt, glaube ich. Dann habe ich mich der Unternehmensberatung, so dem wie man Second Best, wie man das so schön im BWL-Studium gelernt hat, irgendwie zugewendet. Und das war eigentlich ganz cool. Parallel allerdings immer schon an der HRL war ich dann. Ich bin dann von Ingolstadt habe ich angefangen an die Handelshochschule in Leipzig gewechselt, weil die irgendwie kleiner und schulischer war und für mich einfach intensiver war. Dort war das deutlich unternehmerischer. Also ich habe da meine 2 also Schwerpunkte waren Finance und Unternehmertum und da war schon der Gedanke immer wieder da durch die Kurse, auch durch die Themen, was gründe ich denn? Dann war ich im Auslandssemester da. Haben wir echt überlegt, ob wir nicht sowas wie, so damals hieß es noch OpenBC machen, das können wir doch gründen. Und dann haben wir gesagt,
OpenBC. Also Xing heute, ne?
Ja, genau, ja. Xing, sorry. Ja. Ja. Für die älteren Menschen unter uns. Also, da waren viele Ideen, ne, von Sushi-Kette, die man ja auch noch von damals kennt, oder ja. Wein-Online-Handel war es, glaube ich, sogar mal. Also, da waren viele Sachen, aber getraut habe ich mich nie. Und dann kam, sicherlich war da auch eine Komponente bei, ich habe das Studium zumindest zum signifikanten Anteil selbst finanziert. Also die Handelshochschule kostete ja Geld. Und habe gesagt, okay, ich muss erstmal Geld verdienen auch. Ja. Und dann bin ich zu Bain, nach so ein paar Praktika, bei Bain Praktikum gemacht, bin dann auch zu Bain Company, war da 5,5 Jahre. Und ja, so im Nachgang lässt sich natürlich immer leicht sagen, manchmal hätte ich mir gewünscht, glaube ich, wäre schon damals Unternehmer geworden und hätte es mich getraut. Und ich würde auch heute den meisten, die den Wunsch hegen, sagen, mach's, ne? Weil du was anderes lernst als in der Beratung. Ich sage nicht, dass du was in der Beratung gelernt hast, irgendwie per se schlecht ist, aber es hilft dir jetzt nicht wirklich, sag mal, zu 100% dich auf eine unternehmerische Karriere vorzubereiten. Ja, es hilft dann doch eher irgendwie Strategie oder irgendwann mal CEO von einer größeren Firma zu werden, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Sprung. Brett. Es sind natürlich alles smarte und motivierte Leute um einen herum, aber es ist so ein, das Unternehmerische ist halt sehr viel kleinteiliger, ne? Sehr viel mehr People Work, was du gerade, also viel mit Mitarbeiter raussuchen, motivierend, Kultur aufbauen, was du in der Unternehmensberatung, ja, das ist ja alles da, ne? Ist ja gesetzt. So, und das ist auch eher vorgegeben. So, und, aber war eine spannende Zeit, ich habe viele spannende, sehr, sehr schlaue Leute, tolles Netzwerk aufgebaut, genau. Und das, ja, das beantwortet deine Frage, glaube ich, größtenteils. War so ja, Start da rein. Ne?
Start da rein in dein Berufsleben. Ja, war das mal bei euch in der Familie das Thema auf dem Tisch, dass ihr beiden mal oder du das Familienunternehmen übernehmt, so die Nachfolge antretet?
Ja, absolut. immer wieder. Wobei, muss man sagen, unsere Eltern und mein Vater uns da jetzt gar nicht hingepusht haben. Ich glaube, insgeheim hat er vielleicht den Wunsch gehegt, aber auch ab und zu mal zugesprochen, dass wir das von alleine irgendwie entwickeln. Aber es war so deren Philosophie, war vielleicht auch das Gegenteil von dem, was sie, also der Generation, der sie groß geworden sind, wo relativ klar noch Vorgaben waren, du machst das, ne? Wollten sie uns das eben nicht so vorgeben und haben uns drei Jungs eben gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Jetzt war dazu aber auch, mein großer Bruder ist DJ geworden. Da war ich halt absolut nicht der Revoluzzer. Ich habe relativ schnell Geld verdient, auch okay Geld verdient, sondern Unternehmensberatung. Ich habe auch ein gutes Studium gemacht und mein Bruder, der hat sich halt durchgekämpft. Und ist heute erfolgreicher DJ, aber es war halt eine lange, also wie, wenn man sich das DJ so, also da war ich nicht der Revoluzzer, um sozusagen, es fiel mir recht leicht, mal einen Weg dann irgendwie durchzuboxen. Ja. Aber die Diskussion gab es natürlich schon, war auch mal im Gespräch, aber ja, ich glaube, ich wollte mich freistrampeln. Also ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich gehe meistens meinen eigenen Weg. Das ist irgendwie einer meiner größten Schwächen und Stärken zugleich, würde ich sagen. Ja? Ungern den Weg, der schon irgendwie planiert ist. Das wäre zu langweilig.
Was ist mit dem Unternehmen passiert?
Ist jetzt wirklich kürzlich verkauft worden. Ist aber auch, also wir reden von einem 30, 40 Mitarbeiter, mittelständischer Handwerksbetrieb.
Okay, also so die Nachfolge hat dann stattgefunden. Es wurde nicht irgendwann einfach der Schlüssel rumgedreht.
Das nicht. Das hat mein Vater dann schon noch Sorge getragen. Das war ja auch für ihn eine Herzensangelegenheit. Ja? Also wenn du das sowas über Jahrzehnte hinweg machst, und das war ja auch, er war nicht der Erste, sondern es war die zweite oder dritte Generation dann.
Oh wow.
Ja, also schon auch größer 70, 80 Jahre, glaube ich, die Firma dann jetzt in das Alt und so. Also nee, und das ist ja auch schön. Also freut uns
Tradition.
Ja
auch. Ja. Ja, Wahnsinn. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, du hast gerade erzählt, Bain & Company, 5,5 Jahre, Unternehmensberatung ist Abo out, wer es 5 Jahre aushält, da ging es eher hoch. Das heißt, ja, warst du wahrscheinlich auf einem guten Karrierepfad, hast gut verdient, ihr habt euer erstes Kind bekommen, glaube ich, zu der Zeit dann.
Sicher.
Ja.
Und dann ging's los,
Dann kommst du auf komische Ideen.
Dann kam ich komische Ideen, ja. Also, erste Idee hatte meine Frau.
Muss man sagen.
Genau, also, die Ehre gebührt definitiv ihr und, und daraus ist das Ganze entstanden dann, ne? Man muss dazu sagen, für einen Berater habe ich, also studierten Berater und so sozusagen, habe ich sehr früh Kinder gekriegt mit meiner Frau. Ja. Ich war, glaube ich, 28, als unser Kleinster auf die Welt kam. Und in der Beratung war das dann erst so, da waren die dann irgendwie 3, 4, 5 Jahre älter, als die Kinder kamen. Ja. Das haben wir auch diskutiert. Und ich glaube, im Nachgang war es natürlich die beste Entscheidung, weil durch den Anton, unseren Großen, der jetzt gerade 14 geworden ist, hat sich natürlich einiges entwickelt einfach. Ja, also Kartenmacherei, Pipapo, das ganze Unternehmerische. Und auf der einen Seite wird man erst bedenken, hey, da kommt Kind, ja, und dann hast du eigentlich eher so eine größere Restriktion. Es war tatsächlich aber in der Beratung auch nicht einfacher. Ich war dann teilweise wirklich von Montag bis Freitag weg als Projektleiter, also als erstes Projekt mit Projektleiter. Ja. Und das war schon, da habe ich meinen Sohn halt so gut wie gar nicht gesehen. Der hat das auch natürlich auch nicht verstanden. Ne? Dann bist du halt, eigentlich bist du nur einen Tag am Wochenende wirklich da, weil den anderen halben Tag mal Ende und also einmal brauchst du was zum Runterkommen und dann bereitest du das Projekt wieder vor. Und das war dann irgendwann schon auch einfach so, ja, das funktioniert jetzt auf Dauer nicht. Und es passte irgendwann auch nicht mehr zu meinem Mindset. So nach 5,5 Jahren. Und ich hatte auch zwischendurch schon mal versucht, mit meinem Bruder was zu gründen. Zugegebenermaßen, heute ist das ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell namens Pinterest. Wir hätten es sicherlich nie so gemacht. Insofern will ich mir jetzt da nicht das. Aber es ging, war so eine Produktsuchmaschine, könnte man das fast nennen. Das war so dieses Crowdsourcing war in aller Munde. Erinnerst dich vielleicht noch an die Zeit, ja? Und da hatten wir so was gemacht, aber es ist nie live gegangen. Insofern war das weit weg von unternehmerischen Handeln in dem Sinne. Und ich bin da wieder zurück.
Die Ideen waren immer schon da.
Ich war immer so an dem Punkt, wo ich sagte, komm, das könntest du was machen und so. Aber ich zugewissen, deswegen ist auch das meiste, was ich heute eigentlich tue, ist, wenn ich Unternehmerinnen habe, die sagen, hey, wie hast du das gemacht? Und ich habe es viel zu spät gemacht. Macht's einfach. Ja? Und das, was ihr lernen werdet, das kann euch keiner nehmen. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich deutlich mehr spezifisches Wissen und Erfahrung euch reinholen, wenn ihr das mal 1, 2 Jahre versucht habt zu gründen, als dass ihr irgendwie in einen Konzern oder in die Beratung oder Investmentbank geht. Da lernt ihr natürlich auch was, aber ihr lernt was anderes. Ihr lernt nicht das, was ihr braucht, um in eurer eigenen Firma irgendwie erfolgreich zu sein. Ja. Und deswegen ist mein Tipp immer, probiert's aus. Ja? Probiert's aus. Ja, witzigerweise haben wir dann gegründet, als eigentlich Kind schon da war, wo der Druck etwas größer ist und diese Restriktionen, ne? Also ich muss ja Geld verdienen, in Anführungszeichen.
Ja, eben.
Auf der anderen Seite man hat sich was gespart und so. Man hat natürlich darauf geachtet, ich habe dann lange keine Hosen gekauft und war halt wieder bei Aldi einkaufen, was du als Berater jetzt nicht unbedingt musst. So, ja. Und das geht dann schon. Also, und ich glaube, diese Restriktion, dieses ist ja auch immer etwas, wo man sagt, okay, du fokussierst dich halt zu 100% oder eher 100 plus X, ja, auf diese Firma. Und das waren schon sehr lange Nächte, das war jetzt nicht weniger Arbeitszeit dann, aber es war eben für die eigene, fürs eigene Portemonnaie, aber eben auch für die eigene Freiheit. Ne? Also wir haben das getan, was wir, sagen wir zumindest im Großen und Ganzen, ja, irgendwie jetzt die Buchungen machen oder irgendwie Aufträge zu korrigieren, war jetzt sicherlich nicht mein Lebenstraum. Aber es gehörte eben zu dem großen Ganzen dazu und zu der Zeit wollte ich vor allem einfach auch frei sein. Ne? Frei sein und das war halt der größte Ausdruck von Freiheit, die eigene Firma aufzubauen. Mhm. Ist, glaube ich, auch heute immer noch, wobei, wenn sie dann größer werden, verliert man in gewisser Weise die Freiheit, je nachdem, wie man die Firma strukturiert.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Dass man da auch aufpassen muss, dass man sich dann nicht doch auch wieder in einen Käfig baut als Unternehmer und dann irgendwo auch wieder gefangen ist. Lass uns doch diesen Moment nochmal, nehmen uns das ein bisschen mit in diese Situation, wo dann ihr beiden irgendwie gerade frische Eltern geworden, alles irgendwo noch emotional, aber auch schwierig, machen wir uns nichts vor. Alle, die Kinder wissen, ist, dass das erstmal auch das Leben verändert, ja. Und deine Frau dann irgendwie mit dieser Idee zu dir kommt. Kannst du dich da noch erinnern, wie das genau gelaufen ist und wie dieser Prozess dann aussah und die Gespräche, die Entscheidungen, bis ihr dann irgendwie, ja, dann auch, ja, letztendlich dann auch mal das dann formal gemacht haben, eine GmbH, weil das geht ja auch nicht von jetzt auf nachher.
Nee, absolut. Das war ein langer Weg, ne? Sieht man ja auch, denn so, und ist 14, die Firma ist 11. Also, da sind 3 Jahre dazwischen gewesen, zwischen dem einen und dem anderen. Die Idee hat meine Frau gehabt, und sie kam irgendwann, wie war das? Wir waren in Düsseldorf zu der Zeit, in der Wohnung, und, unser war ja noch gar nicht da, aber es war kurz, 3, 4 Wochen vor Entbindung, hat sie eine Karte von einer guten Freundin von ihr bekommen, eine Geburtskarte oder Geburtsanzeige. Und das fand sie irgendwie eine schöne Idee, hatte sie vorher aber noch gar nicht so häufig bekommen. So einfach so, hey, Kind ist da und danke für die Geschenke und sowas. Ja, und wie groß, wie schwer, Geburtstermin, kennst du alles, ne? So, das fand sie irgendwie total schön. Unsere Hochzeitspapeterie hatte sie selbst noch gemacht mit einer Agentur. Also sie war vorher bei Nike und dann hat sie gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Und hat dann online mal geschaut und fand das alles nicht so richtig überzeugend. Und daraus ist das Ganze so entstanden. Hat das Ganze dann die ersten Karten hat meine Frau gemacht, hat die auch verkauft und so. Und dann haben wir immer gemerkt, hey, das ist gar nicht so uninteressant. Aber das ging halt wirklich über Wochen, Monate hinweg. Und ich habe immer so ein bisschen von Bain aus auch unterstützt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bin mal irgendwann rausgegangen, nachdem ich so einen leichten Burnout hatte, als Projektleiter nach diesem einen Projekt, wo ich halt wirklich hardcore gearbeitet habe und einfach dann mal Pause brauchte. Und dann kann man bei den Unternehmensberatern, das ist ganz cool an dem Job, das ist einer der großen Vorteile, kannst dann einfach zwischen den Projekten mal Pause machen. So, das war aber meine Idee, ich gehe mal 3 Monate raus. Aus 3 Monaten ist 6 geworden. Und ich glaube, im Monat 5 oder 6 habe ich dann entschieden, mit meiner Frau gemeinsam, wir machen das jetzt groß. Ja. Dann war Kind Nummer 2 aber schon im Anflug, unsere Emma. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, ich konzentriere mich drauf und dann mach das groß. Das ist eher so eher meine Leidenschaft gewesen als die meiner Frau. Die kommt eher so aus dem kreativen Bereich, ja, und Marke und sowas. Und dann habe ich es groß gemacht und was heißt groß gemacht? Dann hatte ich daraus eine Firma gebaut, von der wir leben wollten. Mehr war das Ziel erstmal gar nicht. Ja, es war jetzt gar nicht die Idee, irgendwann mal 50 Millionen Euro Umsatz damit zu machen. Das werden wir die Leute sagen, die mich kennen, sagen, ja, okay, das war aber klar, dass es irgendwann kommt, weil muss immer weitergehen, sozusagen. Ja. Genau, aber das sind so viele, also dieser Konflikt, den meine Frau und ich hatten, ich durfte ja eigentlich gar nicht aus diesem sicheren Job rausgehen. Ja. Da haben wir viele Gespräche geführt, mein Vater dann auch nur zugehört, Freunde dazu geholt und so. Und auf der einen Seite war das so, hey, der Christoph, der schafft das schon und ihr könnt euch davon ernähren. Und auf der anderen Seite war es natürlich so, willst du dieses sichere Ding da irgendwie weggeben, was du da hast und so, hey, was willst du noch mehr als das? Da kannst du doch noch mehr Geld verdienen, ist doch super und so. Und ich war halt so komplett überzeugt davon, dass das jetzt funktioniert und ich das jetzt mache. Und ich glaube, wenn du das nicht bist, dann ist es auch schwer, sowas irgendwas loszutreten. Ja? Weil am Ende des Tages brauchst du halt deine komplette Überzeugung, komplette Energie. Ja. Ich habe dann aber meine Frau überzeugt, dass ich es machen darf. Ich glaube, das ist einer der wenigen Kämpfe, die ich gewonnen habe. In so einer Ehe führt man ja viele, den sie nicht bereut, dass sie ihn verloren hat, sagen wir es mal so. Ja. Ja, und dann ging's dann recht gut los eigentlich. Ja? Also wir sind dann irgendwann Ende 2010 sind wir live gegangen. Waren damals einer der ersten, die eigentlich so einen richtig coolen Konfigurator hatten. Also wir hatten wirklich einen technischen Fortschritt, schöne Designs plus gute Qualität und alles Mögliche und so. Da haben wir viel dran gearbeitet und hat dann echt gut funktioniert. Ja? Aber sehr nah am Kunden eben oder an den Kundinnen eigentlich eher, ja.
Du hast das ganz Entscheidendes gesagt, wie ich finde, dass du überzeugt warst. Und das will ich gerne verstehen, woher diese Überzeugung kam, ne? Also diese 100% Überzeugung, dass du es schaffst. Weil das glaube ich auch, dass es eine wesentliche Erfolgskomponente ist. Aber woher kam die bei dir?
Ja, ist eine gute Frage, ne? Also die ich mir auch schon mehrfach gestellt habe. Und ich glaube, manchmal ist das, also in so einer Situation ist es ja nicht nur das an sich selbst glauben und davon das überzeugt sein, das ist diese Idee, die funktioniert. Also wir haben ja jetzt erstmal nur was besser gemacht. Der Markt war da, das habe ich gesehen. Ja? Das haben wir alle gesehen. Wir haben auch gesehen, dass wir das besser hinbekommen. Wir haben auch gesehen, dass wir es signifikant besser hinbekommen. Wir haben gesehen, dass wir Kunden finden, die das kaufen und das toll finden. Wir haben gesehen, dass wir das auch irgendwie profitabel hinbekommen. Also wir hatten schon die verschiedenen Komponenten da. Es ist ja ein Geschäftsmodell, was man dann doch irgendwie relativ einfach versteht und ist aber trotzdem auch ein Geschäft, ist ein Markt, in dem wenig Leute unterwegs waren. Das heißt, ich habe auch gesehen, dass die Konkurrenz jetzt nicht so verrückt ist, ja. Also wie heute, wenn du eine venture-finanzierte Industrie anschaust, da hast du halt irgendwie nur Top-Talents, die dann irgendwie Vollgas geben. Ja? Das waren sicherlich so verschiedene Komponenten, die da so reingespielt haben. Auf der anderen Seite hat sicherlich auch der Druck einfach, der da war, zu sagen, ich brauche eine Alternative, weil ich wollte für mich privat einfach, für mich als Person nicht wieder zurück in die Unternehmensberatung, weil mir das nicht gut getan hat dann mehr. Also das hat mich einfach gestresst, hat mich kaputt gemacht. Ja? Witzigerweise, weil das Unternehmertum hat mich trotz mehr Arbeit, mehr Verantwortung weniger gestresst. Ne? Also es hat mich, klar, auch da kommst du an deine Grenzen immer wieder. Aber es war halt mehr verbunden mit Freiheit. Also niemand hat mir gesagt, was ich tun muss, versus ich konnte halt wirklich entscheiden, selbst entscheiden. Und ich musste natürlich auch selbst entscheiden oder wir mussten Entscheidungen treffen. Das hat mir aber mehr Spaß gemacht. Ja? So 10 Jahre später guckt man dann mit einem anderen Auge manchmal drauf. Aber das, ja, das war das, so. Ich glaube, dass dieses, manchmal, wenn du sagst, du willst irgendwas partout nicht, also dieser Druck auf der, also eine Restriktion und Druck hat natürlich den Druck auf mich, den Erfolgsdruck auch erhöht. Ja? Und hat dieses, ich muss es jetzt beweisen, erhöht. Ja. Manchmal, wenn du das nicht hast, sehe ich halt auch um mich herum. Ja? Siehst auch die Leute, die, sagen wir mal, Überfluss aufwachsen, denen fällt es manchmal schwer, dann auf etwas Neuem komplett Gas zu geben, weil der Trade-off halt nicht so groß ist. Und bei mir war der extrem groß und ich glaube, dass mir das tatsächlich sehr geholfen hat. Ja.
Ja, also diese berühmt-berüchtigte Tür hinter sich komplett zu schließen, den Schlüssel wegzuschmeißen oder die Brücke hinter sich zu verbrennen, wenn man auf die Insel einmarschiert. Genau das, sich also richtig zu committen und dann halt nur noch eine Richtung zu haben, die nach vorne.
Absolut. Ja. Ich hatte zu der Zeit, was man so als Unternehmensberater eben auch bekommt, aus dem Netzwerk heraus, die Möglichkeit eben auch noch Freelance-Unternehmensberater nebenbei zu machen, wo man dann irgendwie Tagessätze 1.000 Euro plus und so, das hätte ich, wäre schön. Ich habe ja kurz darüber nachgedacht, gesagt, nee, das meine ich. Wenn ich das mache, bin ich defokussiert auf der einen Seite und der Trade-off ist einfach nicht mehr groß genug, ja. Und ich kenne auch genügend Leute, die dann da in gewisser Weise hängen geblieben sind. Und weil das halt gute Ausreden sind. Man verdient da gutes Geld, ja, das skaliert halt nicht so und so, aber das ist ja schon schön und so. Und wo soll man das doch einfach und ich kann das frei steuern? Alles richtig. Genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich lasse mich gar nicht erst darauf ein, sondern ich mache mich jetzt abhängig davon, dass diese Firma funktioniert. Ja? Und das war, glaube ich, war natürlich gefühlt ein größeres Risiko, aber wie das immer ist, in BWL oder in Finance, dann lernt man das ja, größeres Risiko kann eben auch ein größeres Upside mit sich bringen, ja? Größeren Return und bei uns ist es sich ausgegangen, bei vielen geht es sich vielleicht nicht im ersten oder im zweiten Aufschlag aus, da kann man nur Durchhalteparolen rausgeben, aber klar, so ist es halt, das bedeutet halt nur eine größere Erfolgschance oder dass es der Payout irgendwann mal größer wird. Aber am Ende des Tages ist es eben auch mit einem größeren Risiko verbunden. Ne?
Wow. Crazy. Ja, aber das ist echt super wichtig, was du sagst, vor allem auch mit dieser Perspektive und der Möglichkeit. Also ich weiß, bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte an der Stelle. Ne? Also das Freelance-Beratertum da so klar abgelehnt, weil es hat ja auf den ersten Blick nur Vorteile. Ne? Und so, auf den ersten. Auf den zweiten, ne? Völlig d'accord, völlig bei dir und war vermutlich genau die richtige Entscheidung. Ja,
ja, und dann musst du dich reinschmeißen. Ne? Und irgendwann, wie du gesagt hast, musst du die Tür hinter dir zuschließen und dann musst du nach vorne laufen. Und ich meine, es klingt immer so, weißt du, es ist so Survivorship Bias. Natürlich, jetzt lässt sich leicht sagen, jetzt ist der Christoph irgendwie erfolgreich. Ja? Und natürlich fällt es schwer, wenn du dann 3 Jahre es gemacht hast und es nicht erfolgreich ist. Und was machst du dann? Ja, klar, also, das lässt sich leicht sagen. Aber mal dahin gesagt, wir sprechen jetzt heute wahrscheinlich nicht 3 Stunden lang darüber, welche Sachen alle nicht geklappt haben. Es haben viele Sachen nicht geklappt und ich habe auch vorher Sachen gestartet, habe ich ja auch schon kurz angedeutet, die nicht geklappt haben. Und das gehört eben auch mal dazu. Und am Ende des Tages frage ich mich dann immer Gründerin, so, hey, woher weiß ich denn jetzt, ob ich die Tür hinter mir zuschließen soll oder nicht? Am Ende des Tages kann euch das keiner sagen, außer ihr selbst. Ja, müsst ihr euch reinhorchen. Es hilft auch nichts damit, irgendwie mit 200 Leuten darüber gesprochen zu haben. Also es hilft vielleicht schon. Ich sage, du kannst deine Datenpunkte sammeln, aber du musst in deinem Bauch, und ich weiß, es ist eher eine Bauchentscheidung, ja? Du musst halt mit voller Inbrunst sagen, ich mache das. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass es, glaube ich, auch eine ganze Menge Mindset ist. Ja? Also ich war schon immer jemand, der gerne seinen Willen durchsetzte früher. Heute ist es, dass ich das besser dosieren kann und gerne für das Richtige eintrete und nicht nur, ob es mein Wille ist oder nicht. Ja? Früher war das eher mein eigener Wille und war sehr stur. Und das hilft dir natürlich in solchen Momenten. Ja? Also in anderen Momenten, wenn du ein großes Team führst, ist es eher nicht förderlich. Das wissen die Erfahrung, habe ich auch gemacht. Die ist etwas, sagen wir, jünger, die Erfahrung. Aber also das ist definitiv natürlich ein Vorteil, wenn du das richtige Mindset mitbringst, ja, was dir einfach hilft, bestimmte Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen, ja, und nicht lange rumzueiern und so. Und ich glaube, das Mindset habe ich schon zu einem gewissen Grad mitgebracht, ja.
Ja, das ist spannend. Also das sind zwei Komponenten, die meiner Meinung nach, die dann die richtige Kombination sind. Und genauso ist es bei euch ja gelaufen. Ne? Du hast gesagt, Datenpunkte gesammelt. Das heißt, ihr habt letztendlich ein Geschäftsmodell nebenbei verprobt, ohne ins volle Risiko zu gehen. Also Stichwort Lean Startup, ne, mal klein anzufangen.
Aber damals gab es noch nicht Lean Startup. Ja, ja,
nee, gab es
noch nicht. Hat noch keiner das Buch geschrieben gehabt. Und ich glaube, Steve Blank hat seine ersten Vorlesungen dazu gemacht und so. Aber
genau.
Das war so die Zeit. Und im Grunde war es nicht. Ja. Das ist vollkommen recht.
Ja. So, und ne, Datenpunkt sammeln, so beides. Nicht, weil es gibt ja auch das andere Extrem. Ne? Das ist so diese blinde Naivität, sag ich mal, oder einfach nur das Mindset und Chaga, wird schon, ich renne nach vorne. Kann in seltenen Fällen natürlich auch funktionieren, aber ist vielleicht dann doch nicht der beste Weg. Ne? So eine Kombination, finde ich spannend.
Ja, aber es gibt da nicht den richtigen Weg, glaube ich. Ne? Und du musst, meines Tages musst, bist du halt mit dir und deinem Co-Founderin, wir haben es ja alleine gemacht, ja? Also musst jetzt halt in einem Boot und musst dann immer wieder dich motivieren. Ne? Immer wieder wirst du Rückschläge haben und damit musst du klarkommen. Das heißt, du brauchst einfach eine sehr, sehr hohe Überzeugung davon, dass du oder dass ihr das als Team hinbekommt. Ja? Und wenn du das nicht hast, wenn du nicht diesen Drang zum Tor hast, wenn du nicht diesen unbedingten Willen hast zu gewinnen oder irgendwas zu schaffen oder was zu verändern, dann ist das, glaube ich, einfach brutal schwer. Ja, weil du wirst so viele Leute um dich herum haben, die Nein sagen, die sagen, das klappt doch nie und ach, mach doch das. Hatte ich ja auch, ne? Hatten wir alle. Und das ist dann einfach schwer, das tagtäglich immer wieder zu hören und dagegen zu gehen. Und du wirst eben auch Misserfolge haben. Es wird halt vieles nicht im ersten Schritt klappen. Ja? Mhm. So viele Themen, die schief gehen können und auch werden. Davon musst du einfach rausgehen. Und wenn du da nicht so eine Durchhaltekraft hast und Durchhaltevermögen hast, oder wie die Amerikaner mal schon sagen, Resilience, ja, dann ist schwer. Dann ist schwer, glaube ich. Ja.
Also eine ganz wichtige Eigenschaft, die in der Zukunft, dann die Resilienz zu haben und durchzuhalten.
Ja.
Du hast das vorher was gesagt, ein Wort benutzt, Erfolg. Erfolgreich und erfolgreich sein. Ich denke, das ist ziemlich schwierig, das dir abzusprechen, dass du erfolgreich bist. Ja, so. Aber was bedeutet denn eigentlich Erfolg für dich?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also die hat sich dann irgendwann auch, also ich habe gerne die Firma gegründet und ich habe mich selbstständig gemacht damals mit dem Ziel, davon leben zu können. So, jetzt sind wir heute einiges darüber hinaus, dass man davon vernünftig leben kann, muss man ganz klar sagen. Und das sehen wir auch immer noch heute als absoluten Luxus und Privileg an. Ja. Und das ist das eine, dieses klassische Wirtschaftliche. Ne? Das andere ist, finde ich ja eher, was hast du denn eigentlich verändert auf dieser Welt? So, das ist für mich auch eine wichtige Erfolgskomponente. Und ich glaube, noch viel wichtiger ist so, wie habe ich mich denn persönlich entwickelt, ja, und mein direktes Umfeld, ja, also das Menschliche, das finde ich. Und das ist auch mehr in den Vordergrund getreten. So die ersten 3 bis 5 Jahre war wirklich das Thema wirtschaftlich. Wie schaffen wir eine Firma, die nachhaltig bleibt und wächst und irgendwie profitabel ist? Und dann wurde es eigentlich immer mehr, ne? Also weil wir dann auch gemerkt haben, wenn wir das wirklich wollen, dann brauchen wir eigentlich auch eine Kultur und ein Team und eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die nachhaltig Innovationen schafft, die nachhaltig Wachstum fördert, die miteinander vernünftig umgeht, damit du nicht einen extrem hohen Churn hast und so. Ja, und das Ganze haben wir dann, glaube ich, jetzt in der letzten Stufe, da bin ich jetzt momentan nach dem Teil-Exit, den wir gemacht haben, gerade so ein bisschen etwas Pause eingelegt, sagen wir es mal so. Ja, wobei Better Ventures läuft ja jetzt auch schon an mit Cedric und Tina. Und da ist eben, haben wir jetzt noch die nächste Stufe durchgezündet oder zünden wir sie gerade, dass es auch noch darum geht, sagen wir mal, Produkte oder Geschäftsmodelle zu suchen, die Welt wirklich verbessern. Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das mehr und mehr notwendig ist und auch den Menschen mehr präsent ist. Aber ja, ich glaube, Erfolg ist ist relativ, und zwar nicht relativ zu anderen, würde man jetzt wahrscheinlich vermuten, sondern zu, wie du damit umgehst. Ne? Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind mit 100 Millionen auf dem Konto irgendwie, sagen, sie sind nicht erfolgreich, und andere sagen, irgendwie, ich habe 50.000 auf dem Konto und kann damit so toll leben, ja? Weil ich das mache, was ich tue, und weil ich mit tollen Menschen zusammenarbeite und weil ich jeden Tag tausend von Menschen vielleicht durch das und das beeinflusse oder inspiriere und so. Deswegen glaube ich, ist ein sehr subjektives Thema, und für mich ist es ein Mix daraus, beziehungsweise ist es mehr aus dem wirtschaftlichen Drang hin zu, wie können wir Menschen und dann auch nachhaltig die Welt verbessern. Ne?
Mhm. Spannende Perspektive und vermutlich auch was man sich ja ab und zu mal wieder neu fragen muss.
Absolut.
Ja, in unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Kontoständen kommen da wahrscheinlich auch unterschiedliche Definitionen.
Ja, klar, also mit der ersten Million auf dem Konto, ja, war das natürlich etwas, das auch, und da hätte ich, glaube ich, vor 5 Jahren so gar nicht drüber gesprochen, mal zugegeben. Ja. das war definitiv natürlich eine Frage, die dann plötzlich kam, so jetzt habe ich die Million auf dem Konto, jetzt kann ich das und das machen. Was heißt denn das? Was ist denn das nächste? Und dann habe ich gesagt, es könnten jetzt 10 werden. So. Oder, ja, okay. Ja, aber ist es das, was den Unterschied macht, habe ich mich, haben wir uns dann gefragt auch, ja. Und es wurde immer weniger wichtig. Klar, Geld in dieser Welt, in der wir leben, in unserem System, ist nicht unwichtig und ist natürlich schon so, mit mehr Geld hast du auch mehr Möglichkeit, du hast auch mehr Verantwortung zugegebenermaßen. Jeder, mancher nimmt sie wahr, mancher nicht so. Ja. Aber es ist trotzdem ein Privileg. Ja. Aber ich sage auch, das kommt eben auch mit einer Verantwortung daher. Und dann musst du immer die Frage stellen, was gibt es dir denn? Ja, so. Und das nächste Auto kaufen hat mir dann irgendwann auch einfach nichts gegeben. So, also wir sind schon so, dass wir gerne Convenience haben und auch schöne Dinge schätzen, aber eben nicht im Überfluss, wo du sagst, boah, das muss jetzt einfach nicht sein. Sondern dann geht es schon eher darum, irgendwie gesund und vernünftig zu leben. Also mit dem Freiraum, den wollen wir haben, kümmern uns eher darum, dass wir irgendwie wieder fitter werden. Also unternehmerisches Dasein war für mich zumindest mit viel körperlichen Trade-off verbunden. Ja, viel gegessen und viel getrunken und zu wenig Sport gemacht. Und das versuche ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen einzuholen. Und da steckt dann eher Geld und Zeit rein. Und dann, wie gesagt, mein eigenes Wohlbefinden, eigenes Wachsen auch dann tatsächlich. Und dann eben die Netzwerke, ne? Die wirkliche, das, was nachhaltig auch was verändert. Ja.
Meinst du, also pauschalisieren ist immer schwierig, aber ich denke, man kann es zumindest mal verallgemeinern, dass der Mensch als solcher oder zumindest viele Menschen, die Mehrheit, Erfolg in erster Linie oder im ersten Schritt über die wirtschaftliche Komponente für sich definieren und erst wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, sich vielleicht die Frage erstellen, was Erfolg eigentlich noch sein könnte. Und wenn ja, sozusagen, beziehungsweise meinst du, ist es von Anfang an auch anders möglich? Ne? Also, dass ohne diesen einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, man sich von Anfang an die Frage stellen kann, was bedeutet eigentlich Erfolg unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg für mich?
Ich glaube, für viele Menschen ist das so. Ich glaube aber auch, dass die Kulturen unterschiedlich sind. In den USA wird es deutlich stärker noch so sein. Man nennt es ja auch gerne mal Turbokapitalismus. Und dem würde ich jetzt relativ zu Europa, Deutschland schon auch ein Stück weit zustimmen. Manche finden das gut. Ich schaue mir das, sagen wir mal, an und sage mir, ja, das schadet jetzt nicht, Dinge auch groß zu machen und dadurch wirklich mehr Menschen zu beeinflussen, positiv hoffentlich. Ja. Ich glaube aber, dass in Europa man auch schon eine Tendenz dazu sieht, dass also unsere Kinder werden deutlich reflektierter sein, als wir das vor Jahren noch waren. Und dieses Reflexionsvermögen, dieses Infragestellen schon zu einem Zeitpunkt, wo wir noch versucht haben, Geld zu verdienen, ich jetzt noch versucht habe, Geld zu verdienen, das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, das führt dazu, dass viele Menschen viel früher das rein Materielle in Frage stellen, beziehungsweise die Wertigkeit schon mal richtig einsortieren oder anders einsortieren. Ich glaube, Geld, also da müsste schon arg viel passieren. Geld wird immer in gewisser Weise wichtig bleiben. Ja, und das ist auch etwas, was ich ja erst Stück für Stück dann vielleicht rausziehe und wirtschaftlicher Erfolg. Ich finde auch nicht, dass da was Schlechtes dran ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es meine sich da drauf, ja. Ich finde, der wirtschaftliche Erfolg ist ja in der Regel ein Indiz. Ich sage in der Regel, ja, es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber in der Regel ein Indiz dafür, dass man eben einfach etwas im großen Stil positiv verändert hat. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir sehen. Und wir sehen aber, dass eben dazu andere Komponenten kommen, nämlich die Art und Weise, wie man es macht, also mit den Teams, mit den Mitarbeitern, mit den mit Partnern arbeiten. Und auf der anderen Seite eben auch, was man macht, dass man dadurch eben auch schon einen anderen Impact hat. Das ist einfach ein Relevanzgewinn. Und das zeigt mir, dass Erfolg gefühlt anders definiert wird. Ja? Also und das ist toll, dass die Währung halt nicht nur Euro sind oder Dollar, sondern auch andere Themen. Wie viele Menschen habe ich in welcher Form beeinflusst? Wie glücklich sind die Menschen mit dem, wie sie bei uns arbeiten können? Was sagen Partner über mich, wenn sie über mich frei sprechen können, wenn sie gefragt werden? Ja, was hat mein ökologischer Footprint, mein CO2-Footprint? Also was sagt das? Ja? Was sagen meine Kinder, wenn sie dann später mal über mich reden? Wie habe ich die beeinflusst und so? Und das sind, glaube ich, viele Komponenten, die es nicht unbedingt einfacher machen für uns. Aber wir leben nun mal in einer Zeit, die sehr viel, und unsere Kinder wachsen da jetzt auf, die natürlich große Herausforderungen und große Möglichkeiten zur gleichen Zeit bringen, noch viel, viel mehr, als wir das schon hatten, und das war ja schon viel. Oh ja. Also so gesehen, Ich glaube, dass wir, wenn ich sehe, wie mein Großer mit 14 heute unterwegs ist, ich war definitiv nicht so reflektiert mit 14. Mhm. Ja, ich habe zwar einen Spiegel gelesen und Co., aber nein, nie im Leben. Ja, also dieses Reflexionsvermögen und was die alles sehen und hören und dass sie mitnehmen, das ist eine große Last. Auf der einen Seite muss man ihnen helfen, auf der anderen Seite ist es eben auch brutal viel Reflexion, wenn die Eltern ihnen helfen oder das Umfeld ihnen helfen, ne? Also Potenzial, was da auch ist. Und vieles auch eben in Frage stellen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass sich das ein bisschen schieben wird. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll nach hinten raus. Ja.
Ja, definitiv bin ich deiner Meinung. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mehrdimensional, also Erfolg für jeden. Und die Frage ist letztendlich, wie ich die Dimensionen gewichte, beziehungsweise wie ich die Reihenfolge mache oder festlege für mich, wonach ich schaue. Weil letztendlich geht es ja immer darum, oder wie ich mich fühle oder wie ich meinen Tag gestalte, mein Leben gestalte. Und das ist ja die einzigste Währung letztendlich, die wir so als Mensch auch haben. Ja, ja, unterm Strich. Ja. Ja, super, super spannend. Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit so zum Ende hin. Also Kartenmacherei, du hast es gerade schon gesagt, Teilexit jetzt. Ich finde es wirklich eine tolle Story, dass du ganz, ganz lange, also bis jetzt eigentlich, das Ganze im Startup-Umfeld, sagt man ja, erstmal gebootstrapped und dann wirklich ohne Investoren groß gemacht hast. Das heißt wirklich aus einem eigenen Cashflow rausgewachsen und jetzt immer noch nicht das ganze Baby verkauft hast, was du jetzt wahrscheinlich locker machen können, mehrfach, sondern immer noch der Mehrheit. Eigentümer bist. Vielleicht einfach ganz kurz so ein bisschen die Wachstumsstory, dass wir verstehen, wie groß ist das Unternehmen jetzt? Jetzt kannst du einmal so die KPIs rausgeben.
Wie groß ist das Unternehmen jetzt? Ja, ich meine, Corona hat uns natürlich einen kleinen Dip verpasst, muss man zugegebenermaßen sagen. Also das Wachstum letztes Jahr war jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, da unser ganz großer Teil unseres Geschäfts hängt an großen Events. Also das großen Events, aber haben wir am Anfang darüber gesprochen, Hochzeiten, Geburtstage und so. Und das ist dann doch für den größten Teil des letzten Jahres irgendwie ins Wasser gefallen. Aber jetzt ist ja so langsam, ist ja Licht am Horizont, würde ich mal sagen. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir uns das erhofft hatten. Ansonsten ging es eigentlich immer relativ straight, würde man jetzt so den Zahlen glauben, nach oben. Da war natürlich viele Themen dabei, wo es mal ein Jahr irgendwie nicht das Wachstum gab und wir uns den Kopf zermartert haben, was können wir jetzt anders machen, mit Kunden gesprochen haben und irgendwie neue Produkte entwickelt haben. Wir sind ins Ausland gegangen, das hat nicht funktioniert und dann irgendwie doch noch im zweiten Anlauf und so. Also sind viele Sachen, die wir gemacht haben, so dass man aber irgendwie sagen könnte, hey, stetig irgendwie gewachsen. Wir haben in den letzten Jahren dann ja auch angefangen, um das Kerngeschäft der Kartenmacherei drumherum weitere Geschäftsmodelle aufzubauen. Da hat auch ganz vieles nicht geklappt oder wir, auch das ist wieder die gleiche Diskussion, die du natürlich dann führst, nur dann eigentlich in einem Angestelltenverhältnis mit Teams, der Entrepreneurs in Residence, irgendwie, wann sagst du ja, wann sagst du auch mal wieder nein, also wann stoppst du etwas, was nicht funktioniert oder wann gehst du mal all in und stellst dafür auch ein Team rein und so. Also das ist keine einfache Diskussion, wenn du es dann auch nicht mehr selbst machst. Ja. Auch das haben wir gemacht, da gibt es auch einen Teil, läuft immer noch gut weiter, das ist unsere Celebrate-App. So eine Foto-Sharing-App. So, und dann habe ich irgendwann persönlich für mich gemerkt, nachdem wir so angefangen haben, quasi um den Kern drumherum, und ich mich da rausgezogen hatte, da haben wir mit der Jenny Johannes eine tolle CEO gefunden, die quasi die Marke Kartenmacherei macht. Also ich habe jetzt okay, habe mich da rausgezogen, habe ich gesagt, okay, jetzt bauen wir Sachen drumherum. Dann habe ich aber für mich festgestellt, ich bin der CEO von einer großen Firma. Wir waren am Anfang so, was sind so Stärken und Schwächen? Ne? Habe ich mal kurz drüber essen. Da ist mit dem Kopf durch die Wand nicht immer die beste Persönlichkeitsprofil. Klar, da bin ich durchaus reflektierter, als ich das vor 10 Jahren war, definitiv. Ja. Aber es ist natürlich etwas, wo einfach dann so nach einer gewissen Zeit sagt, okay, bin ich jetzt da der Richtige dafür? Und das war so der eine Impuls. Der andere Impuls war, macht es mir nach 10 Jahren weiterhin Spaß? Also bin ich auch da wieder der Richtige dann dafür, die Firma in die nächsten 10 Jahre zu führen? Und auf die Fragen habe ich dann, das waren auch natürlich ein paar mehr Fragen, habe ich mir immer dann die Antwort gegeben, nee, das bin ich nicht. Ich möchte was Neues machen. Ne? Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich möchte meine Mission irgendwie, frönen, aber der Folgen mit dem, was uns da geschenkt wurde, was wir uns erarbeitet haben, daraus eben noch mehr zu machen, aber eben außerhalb des Spektrums. Ja. Und habe dann beim Bruder und unserem damaligen CEO, dem Patrick, gesprochen. Die beiden sind heute die Co-CEOs der Holding drüber, also Celebrate Company nennt sich das, worunter eben die Kartenmacherei, Celebrate Apps und Co. hängen. Und in dem Moment war dann auch relativ klar, okay, wenn Christoph wirklich loslassen will, ja, dann müssen wir eigentlich ein paar Anteile verkaufen, wovor ich mich jahrelang gewehrt habe. Ich sagte, ich brauche das ja nicht. Also typischerweise verkaufst du Anteile, wenn du Investoren drin hast, weil die irgendwann mal ihren Return haben wollen. Ja. Und wir waren nicht seit jeher profitabel. Das heißt, das Geld war jetzt nicht das Thema. Aber es war tatsächlich es war so ein Loslassen-Effekt. Ne? Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben haben wir auch gesagt, wir sind Marktführer in Europa in unserer Nische, aber eben sehr zentral in Deutschland, Österreich, Schweiz und haben dann daraus gesagt, es würde Sinn machen, einen Investor dabei zu haben, sofern wir jemanden finden, mit dem wir wirklich kulturmäßig auch irgendwie klarkommen. Das war keine einfache Hürde, also die war schon da. Wir haben viele gesprochen, gesagt, nie im Leben, würden wir nicht machen, verkaufen unsere Seele. Und haben dann mit EMZ aber jemanden gefunden, wo wir auch bis jetzt nur positive Beweise gefunden haben, wo es tatsächlich für uns funktioniert. Und zu sagen, hey, wir brauchen einen Partner, mit dem man eben auch Firmen kaufen kann oder Teams dazu holen kann, ja, damit man auch international zum Beispiel oder in andere Kategorien wachsen kann. Was wir glauben, was der Kartenmacherei, wenn man jetzt über eine nachhaltige Firma nachdenkt, auch in die nächsten 10, 20 Jahre eben helfen kann, dass man nicht nur an einem Nische hängt. Karten hat man jetzt zu Corona gesehen, ist das durchaus, klar, muss man sagen, ist natürlich Corona schon ein heftiger Schock gewesen, aber nichtsdestotrotz, da waren viele Fragen mal kurz am Anfang, ob das die Firma übersteht. Hatten wir dann nach relativ schneller Zeit festgestellt, wir werden es überstehen, aber es tut trotzdem mächtig weh. Aber dass man einfach ein bisschen auf breiteren Beinen aufgestellt ist.
Ja.
Das Team ist, glaube ich, heute 350 Mitarbeiterinnen groß, also schon recht groß geworden. Ja.
Wow. War das die schwerste Entscheidung, die du bisher so in deinem unternehmerischen Leben treffen musstest, da jetzt dich rauszuziehen, den Investor mit an Bord zu nehmen? Oder gab's da eine andere, die du sagst, die schwerer für dich waren?
Ich glaube, die Schwere ist immer in Relation zu dem, wo du gerade stehst. Ne? Also aus der heutigen Sicht, na klar, also wenn man jetzt auch so rein abstrakt drüber nachdenkt, ist natürlich Firma zu verkaufen, den CEO-Titel, Posten, die Macht und auch die Möglichkeiten und diese 10 Jahre irgendwie, damit das ganze Baby aufgebaut zu haben, das wegzugeben, das war schon ein krasser Move. Ja? Also das hat, auf der einen Seite war es total befreiend, auf der anderen Seite war es, habe ich echt schlecht geträumt, ne? Ganz schlecht geschlafen und für mich so, also fuck, also, ist das das Richtige und so, und du hast krasse Zweifel natürlich daran. Aber naja, das ist ja die Intensität des Unternehmerdaseins, ja. Also das finde ich, gehört ja auch ein Stück weit dazu. Unternehmerischen Job zu haben, also ein Unternehmen aufzubauen, ist halt einfach sehr emotional intensiv. Wenn man das nicht an sich ranlässt, kann man vielleicht auch machen, aber kann sich fast nicht gegen wehren, ne? Was ja aber auch irgendwie dazugehört. Aber dann deswegen brauche ich auch gerade ein bisschen mal eine Pause, weil es halt so emotional war. Das letzte Jahr ist natürlich auch das erste Mal so dieser komplette Downturn. Plötzlich war es Geschäft weg und dann habe ich mich rausgezogen relativ früh, weil schon klar war, dass ich mich rausziehen wollte, und haben das Ganze ein bisschen beschleunigt, dass mein Bruder und der Patrick eben operativ übernehmen. Das war keine einfache Entscheidung. Es ging innerhalb von 3-4 Wochen war ich quasi raus. Ja? Wow. Und natürlich auch in der Phase, wo man jetzt sagt, wie hätte dann nicht der CEO da bleiben müssen, um das Team zu stützen, und die beiden haben es großartig gemacht, haben da lange drüber diskutiert, ich hätte jederzeit zurückkommen können, aber ich habe gesagt, hey, wenn ihr das jetzt in die Zukunft bringen wollt, dann solltet ihr die sein, die es eben auch in die Zukunft bringen. Ich bin hinter euch da, ich kann jederzeit sprechen, ihr müsst es machen. Also, und dann habe ich gesagt, ja stimmt, wenn wir es jetzt nicht machen, wann dann? So, ja. Das war natürlich eine harte Entscheidung. Das war auch für mich eine harte Entscheidung, weil ich habe ja in dem Moment auch losgelassen und ich habe ja gemerkt, wie es eine schwierige Phase war. Ja. Wo wir irgendwie, ich glaube, die Woche zweimal mit dem Team All Hands gemacht haben, um zu sagen, wo das Geld steht quasi, muss man so zu sagen. Ja. Es war keine einfache, war tatsächlich nicht einfach, aber die beiden haben das grandios gemacht mit dem ganzen Team dahinter. Und das hat mir natürlich dann auch das Backup gegeben. Dann war es eher so irgendwann an diesem Punkt so, fuck, die brauchen mich gar nicht. Warum habe ich eigentlich die letzten 2-3 Jahre gemacht? Ja? Aber das gehört eben auch dazu. Und das war eine schöne Erfahrung. Also es ist auch schön zu sehen, wie mein Bruder und auch der Patrick, ne, mein Bruder ist seit 9 Jahren dabei, dann eben auch durch diesen neu geschaffenen Freiraum dann einfach über sich hinauswachsen und Sachen schaffen, zu denen ich ihnen vorher gar nicht den Freiraum gegeben hätte, weil ich ja eben da war. Ja. Also das ist auch toll zu sehen. Und da lernt man ja auch viel draus, vor allem wenn man auch Kinder hat, denen man das irgendwie auch so mitgeben möchte vielleicht. Ja. Also deswegen ist es multidimensional, sehr emotionales Jahr gewesen. Und sicherlich die Entscheidung für im Verkauf Moment auch die war nicht einfach. Wobei auch da würde ich immer den Tipp mitgeben, sofern man die Möglichkeiten hat, Nein zu sagen. Ja, das ist natürlich, wenn man Investorinnen drin hat, ein bisschen schwieriger. Aber sofern man die Möglichkeit hat, Nein zu sagen, würde ich mir diese auch immer vorbehalten und nicht unter Druck irgendwas tun. Und wir hatten die Möglichkeit, bis zum Schluss zu sagen, nee, wir machen das nicht, wir wären auch so durchgekommen. Also es war wirtschaftlich jetzt nicht das Risiko mehr da, dass die Firma es nicht schafft, sondern es war wirklich unabhängig von Corona, war der Verkauf geplant, Teilverkauf geplant. Und wir haben es da hinten ausgemacht, weil wir tatsächlich einen Investoren gefunden haben mit EMZ, die uns überzeugt haben, wo wir gesagt haben, den können wir das machen und da glauben wir dann, dass wir gemeinsam und dass auch unsere Kultur dabei sich nicht verändert und schon gar nicht negativ verändert. Ja. So eher positiv. Also, und das sehen wir jetzt auch momentan. Das war sicherlich eine spannende Phase. Ja. So die Nacht vorm Signing, also vor der Vertragsunterschrift, war kurz. War intensiv und kurz und es war ein Achterbahn der Gefühle, sagen wir es mal so, ja.
Alles kein, ja. Also in so einer Situation war ich noch nicht, aber ich kann es erahnen. Ja, ich habe einmal die Mehrheit bei der Firma verkauft. Das ist ja nicht so gelaufen wie bei dir, aber es ist definitiv auch emotionaler Moment, ja.
Der Mitarbeiter von mir hat das letztens ganz gut, oder jetzt nicht mehr Mitarbeiter, aber gut, dass er noch unsere Firma ist, vielleicht schon, aber wie auch immer. Hat das letztens gesagt, ich glaube, das letzte Jahr, ich hatte Geburtstag vor ein paar Wochen, und dann geschrieben, herzlichen Glückwunsch, und ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll, weil das letzte Jahr zu übertreffen ist ja so gut wie unmöglich, oder? Und ich sagte, ja, das ist wahrscheinlich ganz gut. Und das stimmt, ne? Also von wirklich Firma fast weg, Corona, und dann irgendwie ein knappes Jahr später irgendwie Anteile verkauft, und dazwischen ja wirklich so viele verschiedenste, also war schon sehr intensiv, aber auch sehr lehrreich und befreiend.
Du hattest jetzt aber, auch wenn du jetzt Pause machst, was ich übrigens auch sehr, sehr clever finde oder wirklich ein gutes Role Model irgendwie auch darstellt, hattest du vorher aber ja schon irgendwo einen Plan, was du in deinem Leben so noch erreichen willst, unternehmerisch. Hattest du deine Mission irgendwo schon gefunden, ne?
Genau, ich würde es eher Mission als Plan. Als ich damals auch raus bin aus der operativen Verantwortung bei Celebrate Card noch herein, haben wir ein kleines Team mitgenommen, mit dem wir diese Firmen drumherum gebaut hatten. Das waren Tina, Cedric und noch ein paar andere. Und haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt mit unseren Fähigkeiten? Ne? Und die Mission war dann relativ schnell, das war auf der einen Seite meiner, und das Team hat aber auch seine eigenen Vorstellungen. Und da ging es eigentlich darum zu sagen, wir wollen irgendwie Gründerinnen helfen, weltverbessernde Firmen zu bauen. So, das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt. Dann dachten wir erst, jetzt bauen wir einen Accelerator. Haben wir auch, hast du eine gewisse Erfahrung drin, habe ich gelernt. Und wir haben für uns aber festgestellt, nee, Accelerator ist es nicht. Haben sehr viele Interviews, klassisch Lean Startup gemacht. Back to the Roots. Ich glaube, wir haben, keine Ahnung, 100, 200 Interviews geführt mit Startups, mit Gründerinnen eben und mit Investoren und mit Accelerators und einfach Leute, die so in diesem Umfeld unterwegs sind. Und haben dann für uns festgestellt, nee, das ist es nicht. Und jetzt baut das Team, also ich sage mal, ich bin da schon mit dabei, momentan machen sie das zum größten Teil, weil ich gerade mal die Freiheit bekommen habe von den beiden, dass ich ein bisschen durchschnaufen darf. Und die beiden kümmern sich maßgeblich darum, mit dem Team einen Angel Club zu bauen, wo wir eben ich als Angel, aber eben auch andere Angels in solche Firmen, die Welt besser machen, investieren können, weil wir für uns eben gesehen haben, auch aus vielen diversen Gesprächen aus, dass das ganze Thema Angel Investments ein Riesenpunkt ist. Also Accelerator, es gibt viele Fonds, also deutlich mehr als es noch vor letzten Jahren gab. Es gibt dann hinten raus, wieder bei den großen Runden wird es ein bisschen schwierig, aber so dieses Thema erste Investoren finden, und zwar gute, passende erste Investoren, ja, in einer vertretbaren Aufwand. Ja. Das ist immer noch nicht wirklich gelöst. Und wenn man dann in den USA rüberschaut, die sind ja dank Turbokapitalismus und Silicon Valley ein bisschen uns voraus, da würde man mal so behaupten, ne? Da sieht man, dass eben Großteil eben über Angel Clubs, Angel Netzwerke investiert wird. Und das wollen wir jetzt auch in Deutschland, Europa irgendwie ermöglichen. Aber mit diesem Anker alles, was die Welt besser macht. Ja. Und das ist auch Teil der Mission. Es wird sicherlich nicht mein letztes Thema bleiben. Aber was dann noch kommt, who knows. Ja? Ich bin ja erst Anfang 40, so gesehen habe ich noch ein paar Jährchen vor mir, hoffentlich zumindest. Ja, toi, toi, toi. Und jetzt sorge ich mal gerade ein bisschen dafür, dass es ein paar mehr Jährchen werden, indem ich ein paar gute Habits aufbaue, die dann meine Lebenszeit verlängern. Ja.
Ja, cool. Das heißt, du hast noch nicht nicht komplett die Seiten gewechselt und hast dich in den grauen Sessel, grauen großen Sessel der Investoren gesetzt und machst dich da bis ans Lebensende bequem, sondern kannst dir vorstellen, auch mal wieder aktiver in den Driver Seat zu gehen und
nochmal was Eigenes zu bauen. Also absolut. Ich glaube, das Einzige, was mich davon abhalten würde, wäre der Trade-off namens Kinder, Familie, eigener Körper. Das sind so die drei Sachen, die bei mir am ehesten hinten runtergefallen sind. Das ist bei jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, glaube ich, was Eigenes, aber es fällt immer irgendwas hinten runter. Also es ist mir zu viel Bilderbuch, wenn das anders funktioniert. Und das muss man einfach, das ist etwas, wo ich für mich noch nicht die Lösung gefunden habe. So wie ich es die letzten 10 Jahre gemacht habe, möchte ich es, glaube ich, nie nochmal machen. Das war ein harter Weg und von Erfolg gekrönt, aber und ich glaube, ich brauche jetzt einfach die Zeit, auch noch ein Stück weit darüber nachzudenken. Das ist dieses das Investorendasein ist jetzt sicherlich nichts, was mir auf den Leib geschneidert wurde, aber es ist auch so ein bisschen Giving Back. Wir haben viel gelernt, wir haben wirtschaftliche Möglichkeiten bekommen und es ist einfach ein toller Spirit, ne? Und du lernst natürlich auch brutal viel, wenn du mit Gründerinnen sprichst und diese Geschäftsmodelle verfolgst. Und wie viele Geschäftsmodelle wir im letzten Jahr gesehen haben, ist unglaublich, ja. Wie viele Leute wir kennengelernt haben, ist auch mal was ganz anderes. Also ich glaube, das ist sicherlich total spannend. Auf lange Sicht auf der Investorenbank zu sitzen, das ist schon etwas, an dem ich momentan knabbern würde, wenn das jetzt so gegeben wäre. Und glücklicherweise kann ich das ja ändern. Und wir haben ja auch bei Better Ventures gesagt, dass wir das jetzt, dass wir keinen Fonds machen. Das ist nicht der Plan, einen Fonds zu machen, obwohl uns irgendwie 80% der Leute, mit denen wir gesprochen haben, vielleicht macht doch jemand einen Fonds. Vielleicht belehren sie uns irgendwann alles Besseren. Ich glaube es nicht, ja. Sondern wir wollen eben das Beste aus den verschiedenen Welten vereinen, nämlich founder-friendly zu sein, weltverbessernde Themen und trotzdem irgendwie auch Investoren die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren, wie das eben Angels auch tun wollen, auch die eigene Entscheidung zu treffen. So, und da versuchen wir ein Modell zu finden. Und ich glaube, dass das auch wieder unternehmerisch ist, ja. Also auch das Geschäftsmodell so zu bauen, was Tina, Cedric und ich mit ein bisschen Unterstützung, sagen wir mal, was wir da jetzt gerade bauen, das ist eben sehr unternehmerisch, ja. Das ist halt nicht einfach einen Fonds machen, so. Und auch, ich sage nicht, dass nicht falsch verstehen, Fonds machen ist nicht einfach, ja. Aber es ist halt der Default, den viele halt gehen und da wollten wir was anderes bauen, ja. Und ist natürlich wieder potenziell größeres Risiko, hoffentlich auch größeres Upside, who knows, ja. Und Upside in dem Fall tatsächlich, unsere große Vision ist da, glaube ich, einfach nach hinten raus das größte Angel-Netzwerk, das größte Angel-Club, die meisten Angel-Finanzierungen in dem Impact-Bereich geschaffen zu haben in Europa in den nächsten Jahren. Das wäre toll, ne? Wenn wir dadurch, ich sage mal, ein europäisches Silicon Valley-Antrieb aber auf dem Impact-Seite hinkriegen, das wäre ein Traum, ne? Und da ist es mir ehrlicherweise relativ egal, was nachher auf meinem Konto landet, wenn ich nachher mal über den Jordan gehe und mit den letzten 10 Minuten reflektiere, was passiert ist. Und ich sage, hey, das haben wir aufgebaut, da warst du mit dabei, da warst du irgendwie mit Ideengeber und Initiator, und dann macht mich das stolz. Ja? Und ich glaube, das macht mir Spaß. Und dann da sitzen wir dran. Ja, und mal schauen, mal gucken, wie es da vorangeht, sagen wir es mal so.
Cool. Das ist wirklich eine richtig tolle Mission. Better Ventures, unbedingt mal abchecken. Packen wir auch natürlich alles zu Christoph in die Shownotes. Du hast auch nochmal, ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wenn man ein bisschen reingehen will, vor allem, weil du jetzt irgendwo durch bist. Du hast gesagt, du hast dich und deinen Körper sozusagen und sag mal Bad Habits in die Richtung wirklich geschunden. Also bis kamen alle einfach zu Kosten, dein unternehmerischer Erfolg und die Situation, in der du jetzt bist, kam zu Kosten von deiner eigenen Gesundheit. Jetzt nimmst du dir den Zeit und dann bringst das alles wieder in Ordnung. Sieht man auch übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, wir sprechen über Zoom, ja. Kommst mir nicht mehr ungesund daher, so übers Bild. Was würdest du denn, also was war das und was würdest du jetzt irgendwo besser machen? Routinen, Habits, wenn du nochmal in so eine Situation gehst, vielleicht hast du auch ein paar Tipps, Ratschläge für Leute, die aktuell im Fall drinstehen, ja.
Ja, also es ist nicht einfach, ne? Unternehmerisches Dasein kombiniert mit guten Habits. Da gibt es sicherlich bessere Beispiele als mich. Man könnte jetzt auch behaupten, also das sage ich mir manchmal, bin aber auch mein größter Kritiker. Ich bin ja ein Stück weit davon weggelaufen, wo ich jetzt mich aus der unternehmerischen Verantwortung gestohlen habe. Ich glaube, wenn ich jetzt zurück bin, was ich versuche, meinen Kindern mitzugeben, ein Stück weit, ist, und da mag ich mir falsch liegen, wie es jede Generation von Eltern mit bestimmten Sachen richtig und falsch liegt, ja, ist es, und das würde ich auch Gründerinnen mitgeben, ist, ich habe damals viel Mannschaftssport gemacht und ich habe gegessen, was ich wollte. Sondern bin ich ins Studium, dann habe ich angefangen, so ein bisschen Individualsportarten zu machen. Aber Mannschaftssportarten vertragen sich halt unheimlich schlecht in einem anspruchsvollen Job. Ja, das muss ja gar nicht Unternehmertum sein. Und auch, weil man eine Familie hat, weil am Wochenende ist definitiv Family Time. Und wenn du dann noch mal unterwegs bist und Spiele spielst und sowas. Ja, auch wenn ich das für mich als den angenehmsten Sport empfunden habe, weil ich habe doch gar nicht so gedacht, wenn ich da eine Stunde auf dem Basketballfeld stand, das fand ich super. Das war kein Sport für mich. Das war einfach, das war Wettkampf. Ja, das war cool. Ja. Adrenalin pur. Eine Stunde mir um den See joggen habe ich noch nie als spaßig empfunden. Und Runner's High, keine Ahnung, was das ist. Ja, tu mir auch nicht. So. Ja. Und ich glaube, das ist aber ein Thema. Ja, weil wenn du eine gewisse Individualsportart entwickelt hast, wird dir das sicherlich helfen. Und dazu gehören natürlich Individualsportarten. Ich glaube, ich meine, wenn du mir vor meiner Jugend was von Meditation erzählt hättest, hätte ich dich aus. Also erstens, ich weiß, was es ist, und zweitens hätte ich darüber gelacht. Ja. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage auch mal Meditation ausprobiert oder Yoga und solche Themen, wo ich sage, das ist doch jetzt aber nicht mal Kraftsport. Ja. Also ich habe viel Fitness die letzten Jahre gemacht, einfach wie man sagt, erst Muskelmasse aufbauen, dann verbrennst du leichter. Dann habe ich viel Diäten gemacht und so. Also viel mit den bewussteren Ernährungen eben auch auseinandergesetzt und auch einfach Freizeit zu haben, Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau zu verbringen. Und ich glaube, ja, das ist halt schwer, wenn du eine Firma gründest. Und meinem Gefühl nach, ich glaube, das war was, wie gesagt, das vorhin zu meiner Frau beim Essen haben wir noch tatsächlich noch darüber gesprochen, habe ich gesagt, weil wir über das Abnehmen gesprochen haben, wie schwer das ist. Und tatsächlich genau über diese Frage, ne, würde ich nochmal gründen und solange ich für mich die Lösung nicht hätte, dass ich da irgendwie jetzt nicht wieder zunehme und meine Probleme sich wieder häufen, dann würde ich es wahrscheinlich vermeiden, ja, oder sehr anders machen müssen. Ja. Und ich glaube, dazu gehört eben, mach das, was dich glücklich macht oder das, worin du eine intrinsische Motivation findest. Ich habe das immer, es gibt so ein Buch, Mental Multipliers, von so ein Führungsbuch, und die nennen das dann Native Genius. Ja? Also mach das, was du wirklich ohne Bezahlung eigentlich machen würdest, ist so das Find, also wenn du darüber nachdenkst, und was du auch tendenziell besser kennst als andere in deinem Umfeld. Ja? Wenn du da so diese beiden Dinger kommst und diese zwei Fragen darauf, so ein bisschen simpel amerikanisch, okay, aber wenn du es versuchst, darauf eine Antwort zu finden, und das so ein bisschen, das nennen sie ja Native Genius, und wenn du da in dem Bereich unterwegs bist, dann wird es dir leichter fallen, und das wird dann auch weniger Kraft von einem fressen. Mhm. Jetzt ist aber natürlich 90 Stunden, 100 Stunden rund um die Entscheidung treffen, ist immer anstrengend. Ja. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass jetzt für mich zum Beispiel war die Phase mit sehr vielen Mitarbeiterinnen einfach dann irgendwann anstrengender, weil das nicht mehr meinem Native Genius entsprochen hat. Also ich bin eher gerne jemand, der gewinnt und Entscheidungen trifft und das auch gut machen kann und der kleine Teams auch irgendwie vorantreibt, aber wenn es dann nur noch darum geht, irgendwie Entscheidungen zu delegieren und irgendwie Leute zu motivieren und dann wird es mir irgendwann, ist es zu weit weg von dem, was ich nachher wirklich beeinflussen kann. Und ich glaube, das muss man einfach ehrlich mit sich selbst sein. Ja, aber also auf der einen Seite das richtige Setup im Founding-Team, beziehungsweise die richtige Rolle für sich in so einem Gründungsthema zu finden, da auch ehrlich mit sich selbst zu sein. Und auf der anderen Seite gute Habits tatsächlich ideally schon vorher zu haben und ihnen eben auch in gewisser Weise treu zu bleiben. So, und wenn wir jetzt über Habits sprechen, dann können wir auch wieder 3 Stunden drüber sprechen. Gerade das Buch von James Clear endlich mal zu Ende gelesen, der ja da viele Tipps gibt. Und ich finde es ein tolles Buch. Ja, also ja. Es ist eigentlich total profan, wenn man ganz ehrlich ist. Aber manchmal ist manche Sachen sind halt einfach profan und du musst sie einfach machen. Ja, ich habe zum Beispiel angefangen, viel Fahrrad zu fahren und habe mir einen Trainer geholt und fahre auch mit anderen Leuten, die einfach besser sind als ich, und ich komme dann abends nach Hause oder nach der Fahrt nach Hause und bin halt völlig im Eimer. Aber ich habe es halt durchgezogen, habe es auch mal nicht geschafft, aber abgebrochen. Aber es reizt mich halt dann irgendwie, ne, irgendwie einen Ansporn zu haben. Also es gibt ja verschiedenste Mittel und Wege, dich dann selbst ein bisschen accountable zu halten. So, ne. Aber einfach ist es nicht. Also ich habe immer den größten Respekt davor. Und irgendwas kommt immer zu kurz, muss man ganz klar sagen. Und diesen Trade-off muss man eben auch eingehen wollen und können. Und man braucht sehr verständnisvolles Umfeld und vor allem Partner, und ja, mit den Kindern Verständnis ist schwierig. Die verzeihen das, glaube ich, nicht unbedingt so, aber ja. Man kann leider nicht alles haben zur gleichen Zeit. Ja. Das ist leider die Realität. Ne?
Ja, the struggle is real, wie es so schön heißt.
The struggle is real, ja. Und du musst einfach in dich reinhorchen, und wie gesagt, es gibt Phasen, da arbeitest du die Nacht durch und machst alles Mögliche, und dann muss es eben auch andere Phasen geben. Ja. Und ich glaube, wichtigerweise, den einen großen Tipp, den ich jedem geben würde, ist irgendwie, sucht euch frühzeitig Leute, mit denen ihr an euch arbeiten könnt. Also ich habe erst relativ spät dann aber eben auch Coach mir geholt und habe heute einen Coach, mit der ich einmal alle 2 Wochen an mir arbeite. Unterschätzt das nicht. Und selbst wenn ihr toll und stark und als möglich seid, Reflexionsvermögen und an euch arbeiten ist einfach unglaublich wichtig. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnis, zu der ich auch erst kürzlich gereift bin, sozusagen. Ja, aber da Entscheidungen auch nie bereut habe bisher, da auf der Ebene zu investieren. Christoph, das war schon ein ganz, ganz tolles Gespräch. Da war super, super viel drin. Ich habe noch zwei Fragen für dich zum Abschluss, die ich jedem Gast stelle. Die eine, die haben wir eigentlich praktisch schon so ein bisschen eingeleitet. Die wäre die nämlich tatsächlich nach einem Buchtipp oder Buchtipps, wenn du so ein bisschen zurückgehst. Also entweder jetzt klar kürzere Vergangenheit oder gerne auch ein bisschen deine Kindheit, Jugend. Wenn du so ein, zwei Buchtipps für mich hättest von Büchern, die dich wirklich geprägt haben, die so hängen geblieben. Sie haben gesagt, okay, irgendwas haben die mit mir gemacht. Welche wären das denn?
Ich gehe mal der Reihe nach, was am meisten mit mir gemacht hat. Und ich glaube, ich sage kurz, was ich darum, das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Also jemand, der schon mal einen Podcast mit mir gehört hat, kennt den Buchtipp, wenn ich frage, oh, das ist das Buch von Daniel Pink, Drive. Mhm. Und es geht darum, was Menschen motiviert. Ne?
Ja.
Und das haben wir uns, mein Bruder und ich haben das vor so 6 Jahren war das, haben wir uns gefragt, okay, waren wirtschaftlich erfolgreich, aber unser Net Promoter Score, also die Bewertung in unseren Teams war nicht so prickelnd. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir falsch? Und da sind wir auch unter anderem auf dieses Buch gestoßen. Und ich habe das dann gelesen und es war wirklich komplett eye-opening. Ne? Also es ist ja Theory X versus Theory Y. Also sind Menschen per se darauf aus, dich mit dir zu schaden oder wollen sie eigentlich dir was Gutes? Und ja, wir sind alle wachsen in den klassischen Konzernen, Firmen wächst du auf mit, die wollen dir eigentlich schaden, also die wollen dir nichts Gutes, die wollen nur ihren eigenen Vorteil. Der Mensch ist im Grunde ein Egoist, bla bla bla. Und wenn du dann dieses Buch liest und die Studien dazu und du siehst, das ist ja eigentlich gar nicht so. Genau da haben wir jetzt haben wir die Kartenmacherei und Celebrate quasi so aufgebaut und das funktioniert dann, klar, also, da gibt es nicht den Blueprint, muss man ganz klar sagen, aber es hat uns brutal verändert, ja, und auch meine Sicht auf Menschen und wie ich mit Menschen umgehe und mit Teams umgehe und sowas, ja, ein Riesenunterschied. Ich glaube, ein zweites Buch für alle die gründen wollen oder da gerade dabei sind, ist, weil es einfach so dermaßen realitätsnah ist, ist das The Hard Things About The Hard Things. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber von Ben Horowitz. Sehr, sehr großer und erfolgreicher Gründer und dann auch Investor aus den USA, ne, mit Andreessen Horowitz, A16Z. Und das Buch ist zugegebenermaßen mit Venture-Finanzierung natürlich und so, also das ist sicherlich, wenn man voll am Rad dreht, aber es zeigt die ganzen Extreme, was alles so passieren kann, wenn man eine Firma gründet und was alles so schief gehen kann mit sehr vielen Erfahrungen, die er gesammelt hat und auch Tipps und Tricks und so. Ich würde jetzt nicht hinter jedem da sagen, ich würde ich genauso machen, aber alleine so dieses, es ist einfach ein spannendes Kompendium von Gründung, ja, und wie es so ist, Unternehmerin zu sein. Genau, und jetzt sogar personally, was ich jetzt zuletzt gelesen habe und was mich am meisten gerade prägt, ist das Thema James Clear, Atomic Habits, weil ich es tatsächlich spannend finde. Wir sind so fremdgesteuert, ja, in dieser Welt und viele große Firmen, GAFA und Co. Und auch andere versuchen uns eben immer mehr zu steuern. Ich sehe das gar nicht nur, also wir Erwachsene kriegen das, glaube ich, noch einigermaßen hin, sagen wir es mal so. Also ich bin schon auch was essen und so, weil ich auch viel Opfer von irgendwelchen Werbesachen habe mich beeinflussen lassen. Aber gerade bei Kindern, also unseren Kindern, auch wenn sie 14, also Teenagern, wie krass die beeinflussbar sind und beeinflusst werden. So. Und deswegen finde ich gerade sowas wie eigene Habits, gute Gewohnheiten aufzubauen, so extrem wichtig. Wenn du das ist die Fähigkeit, das ist die Metafähigkeit eigentlich, ja? Seine eigenen Habits, seine eigenen Gewohnheiten kontrollieren zu können und auch selbst zu steuern, anstatt sie durch Facebook und Co. irgendwie gestalten zu lassen. Und das finde ich ein ganz spannendes Spiel, wie so ein James Clear hat da, finde ich, einen soliden Einstieg geschrieben, würde ich mal so sagen. Ja? Also mit dem man irgendwie gut losgehen kann mal. Tiefere Bücher folgen dann.
Cool. Vielen Dank. Das sind doch schon mal drei richtig, richtig tolle Tipps. Da kommen wir zur letzten Frage und kannst du ganz so aus deiner eigenen Erfahrung auch beantworten. Wenn du jetzt für Menschen, die vielleicht aktuell in einer Situation sind, wo sie nicht so happy sind mit ihrem Leben, warum auch immer, einen Tipp hättest, wie sie aus diesem Loch oder aus dieser Situation rauskommen können. Hast du da Strategien, die du selber vielleicht schon angewendet hast oder generell Tipps? Was könnte man denn machen, um so ein bisschen wieder happier zu werden im Leben?
Ja, unterschiedliche Perspektiven, aber alles, was wir die letzte halbe Stunde diskutiert haben, geht eigentlich in die Richtung. Ja. Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages ist das eine, was ich immer den Leuten raten würde, ist, und das haben wir auch bei uns Leuten, mit, also Menschen bei uns in den Teams gemacht haben, wo wir das Gefühl hatten, das matcht nicht, also Rolle zu Personen und auch wo sie selbst den Eindruck gleich hatten, haben wir dann wirklich auch über dieses Native Genius Thema gesprochen. Das heißt, was kannst du besser als andere und was machst du eben auch umsonst? Ja, also wofür brauchst du nicht mehr eine Bezahlung? Also Feierabend vorbei, gehst zur Freundin, Freund und hilfst denen, das zu tun, weil du das halt unheimlich gerne machst. Ja. Und wenn du da eine Kombination findest, und das würde ich mit Menschen machen, die mich kennen, und würde denen diese Frage eben auch mal stellen und da würde ich darüber diskutieren oder auch dann die zweite Komponente, Coach besorgen tatsächlich. Mhm. Sich helfen lassen ist keine Schwäche. Ich habe das lange als Schwäche ausgelegt und selbst, es gibt ja Menschen, die das gar nicht mit der Schwäche sich auslegen, auch da würde ich mich mal zuzählen, ist ganz viele, die sagen irgendwie, ey, ich bin es nicht wert, dass ich gecoacht werde. Ja, auch das ist kompletter Bullshit. Nutzt das, seid es euch wert, dass ihr euch in den Mittelpunkt stellt, zumindest mal eine Stunde alle zwei Wochen, könnt ihr euch das, ist das schon okay? Ja? Und nutzt das und gesteht euch eure eigenen Schwächen ein. Ja, also es fiel mir lange unheimlich schwer. Ja, und fangt an, darüber zu reflektieren, was ist euch wirklich wichtig? Ja, versucht mit Hilfe von Coaching zu euch zu stehen und nicht zu dem, was andere euch sagen, was ihr tun solltet und was euch mitgegeben wurde. Ja. Also mit meinem Coach arbeite ich sehr viel eben auch daran, warum verhalten wir uns oder ich mich jetzt heute so, wie ich mich verhalte, und ganz viel, das ist ja irgendwie subconscious, ne? Also das ist unterbewusst, aufs Mustern, die wir jahrelang uns antrainiert haben. Da waren irgendwelche Events, sei es in der Kindheit, ne? Das haben unsere Eltern vielleicht gar nicht oder Freunde oder Bekannte gar nicht schlecht gemeint, aber es ist aber trotzdem entstanden. Ne? Du wolltest alles richtig machen als Elternteil und hast trotzdem alles falsch gemacht. Ne? Oder vieles falsch. So ist das halt. Ne? Und ich habe euch ja vorhin auch schon gesagt. Und ich glaube, damit einfach umgehen zu lernen, wo Verhaltensmuster heute herkommen und da, was ich gerade meinte, auch da in die Ownership zu gehen. Weil was ich für mich heute merke, ich habe das jahrelang nicht gemacht, aber wir haben jetzt seit, ich glaube seit 7 Wochen mache ich jetzt eigentlich fast jeden Morgen, sofern es körperlich geht, ja, aber jeden Morgen 25 Minuten ein paar Planks und sowas, ja, und ein bisschen Dehnübungen. Ja. Das ist einfach fürs Wohlbefinden, hat es viel mehr ausgemacht als für meinen Körper bis jetzt. Ja. Aber allein diese Disziplin, also aus der Disziplin heraus manchmal, entwickelst du eben auch ein anderes Bewusstsein für dich und einen Stolz auf dich, und das tut einfach gut. Ja. Und deswegen sage ich, manchmal sind es auch einfach nur die Kleinigkeiten, man muss nicht das große Rad alles verändern, sondern einfach nur in den Kleinigkeiten. Du musst so eine neue Routine bauen und eine schlechte Routine wegmachen. Ja. Ja. Zum Beispiel, man muss ja nicht immer gleich das ganze Rad neu erfinden. Ja, das sind so ein paar Sachen, die jetzt gerade so aus dem aktuellen Leben rauskommen.
Voll stark. Vielen Dank für die Tipps. Das kann ich voll mitfühlen. Definitiv. Christoph, Mensch, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Da war ganz arg viel dabei. Ich wünsche dir ganz persönlich als Mensch, für deine Familie, für deine Unternehmen und deine Mission alles, alles Gute.
Danke dir eigentlich vielmals. Hat Spaß gemacht. Schöne Fragen.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.